Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 4 und 5 der 57. Sure, der Sure Hadid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitt أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen die Rede von der Erschaffung der Welt ist, deren Regie in der Hand des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes liegt, von dem alles ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott ist der, der die Himmel und Erde in 6 Tagen schuf und mit der Herrschaft über sie begann. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr hervorkommt. Und er weiß, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Wo immer ihr auch seid, er ist mit euch. Und was immer ihr auch tut, er weiß es. Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde, und zu ihm kehrt alles zurück.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 26. September 2021, gleich dem 4. Mehr, 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Anschließend ein Sonderbeitrag unter dem Titel Arbain vollendet Ashura. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Praktisches Verhalten der USA ist für Teheran entscheidend. Lavrov: Es besteht ernsthafte Hoffnung auf die Wiederbelebung des Atomabkommens. Und USA besorgt über Berichte über Ölabkommen zwischen Iran und Venezuela. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Praktisches Verhalten der USA ist für Teheran entscheidend. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran urteilt Teheran bei den Verhandlungen gemäß dem praktischen Verhalten der Amerikaner. Vor seiner Rückkehr nach Iran am Samstagabend fügte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hinzu: Iran urteilt auf der Grundlage des praktischen Verhaltens der Amerikaner und die widersprüchlichen Botschaften der Amerikaner, die uns über die Medien oder über diplomatische Kanäle übermittelt werden nicht das Kriterium für unsere endgültige Entscheidung sein. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran betonte, dass die Außenpolitik der Islamischen Republik Iran von Nüchternheit, Weisheit und Logik bestimmt wird, aber das Verhalten der Entscheidungsträger des Weißen Hauses in den USA sei überstürzt und irrational. In der aktuellen Situation in Afghanistan sehe die Welt einen Teil dieser fehlerhaften und ineffizienten amerikanischen Politik, sagte er. Lavrov: Es besteht ernsthafte Hoffnung auf die Wiederbelebung des Atomabkommens. Es gebe laut dem russischen Außenminister ernsthafte Hoffnung und vernünftigen Optimismus, dass das Atomabkommen wiederbelebt werde, denn dies sei, was alle Parteien wollten. Iran halte sich an die Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrags und seine Schutzverpflichtungen, sagte Sergei Lavrov am Samstag auf einer Pressekonferenz. Er sagte auch, Moskau wolle die möglichst schnelle Wiederaufnahme von Atomgesprächen zur Wiederbelebung des Atomabkommens. Der russische Chefdiplomat forderte die USA auf, aktivere Schritte zur Wiederherstellung des Atomabkommens zu unternehmen. Lavrov sagte, die derzeitige US-Regierung sei ein Befürworter des Nuklearvertrags und das Land selbst sollte schneller und aktiver bei der Wiederaufnahme der Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens handeln. Als sich die Vereinigten Staaten aus dem multilateralen Atomabkommen zurückzogen, setzte Iran mehr als ein Jahr im guten Glauben und fair alles um, was es laut dem Atomabkommen hätten tun sollen, in der Hoffnung, dass Washington zur Besinnung kommt und zum Atomabkommen zurückkehrt, fügte der russische Außenminister hinzu. Bisher wurden in Wien 6 Runden indirekter Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Partnern mit Iran geführt, um die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Atomabkommen zu erleichtern. Ein Streitpunkt in den Verhandlungen ist das Beharren der USA darauf, einen Teil der Sanktionen aufrechtzuerhalten, die die Regierung Donald Trump nach seinem Rückzug aus dem Atomabkommen gegen Iran verhängt hat. Darüber hinaus hat die Biden-Administration erklärt, dass sie keine Garantie dafür geben kann, dass nachfolgende US-Administrationen nicht aus dem Atomabkommen austreten. USA besorgt über Berichte über Ölabkommen zwischen Iran und Venezuela. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist besorgt über Berichte, denen zufolge Iran und Venezuela größere Vereinbarungen getroffen haben, um ihre Zusammenarbeit im Ölsektor zu verstärken, um damit Washingtons Druck zu entschärfen. Ein Sprecher des US-Finanzministeriums sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag, dass Washington weiterhin seine Sanktionen gegen Iran und Venezuela durchsetzen werde, obwohl Berichten zufolge die beiden Länder ein Abkommen eingeleitet haben, das es Venezuela ermöglicht, sein Schweröl gegen iranisches Kondensat auszutauschen. Personen, die dem gemeldeten Vertrag nahestehen, teilten der Nachrichtenagentur Reuters mit, Venezuela habe 1,9 Millionen Barrel seines schweren Rohöls Mireille nach Iran geschickt, nachdem am Donnerstag eine Ladung von 2 Millionen Barrel iranisches Kondensat in Venezuela angekommen war. Weder iranische noch venezolanische Amtsträger haben bestätigt, dass eine Einigung erzielt wurde. Die Lieferung von Kondensat durch Iran kann Venezuela helfen, seine Rohölexporte zu erhöhen, da das Land die Einnahmen benötigt, um seine Wirtschaft zu verbessern, die unter den US-Sanktionen gelitten hat. Irans eigene Ölverkäufe sind seit 2018 Ziel von US-Sanktionen. Sowohl Iran als auch Venezuela haben es geschafft, dem wirtschaftlichen Druck der beispiellosen Sanktionen standzuhalten und nach Wege zu finden, sie zu umgehen. 5 Palästinenser bei nächtlichen Zusammenstößen mit israelischen Streitkräften im Westjordanland getötet. Israelische Truppen haben im gesamten besetzten Westjordanland mindestens 5 Palästinenser erschossen, nachdem heftige Zusammenstöße in mindestens 4 Städten nach nächtlichen Festnahmen ausgebrochen waren. Laut der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa stürmten Militärs in den Morgenstunden des Sonntags die nördliche Stadt Burgin in der Nähe von Al-Quds und umstellten ein Haus, bevor sie einbrachen und dessen Besitzer festnahmen. Die Razzia führte zu Gefechten zwischen wütenden Stadtbewohnern und israelischen Truppen, die scharfe Schüsse abfeuerten, 2 Demonstranten töteten und mindestens 4 weitere verletzten. Kurz nach Mitternacht kam es auch im Dorf Kafran, nordwestlich von Jenin, zu Zusammenstößen, als israelische Truppen das Gebiet überfielen und mindestens 2 Palästinenser festnahmen. Ebenfalls in der Nacht zum Samstag entführten israelische Undercover-Truppen in einer Tankstelle in der Nähe von Jenin 2 junge Palästinenser aus ihrem Auto. Außerdem wurden 3 Palästinenser von israelischen Streitkräften bei einem Angriff auf ein Haus im Dorf Bidu erschossen. Die Hamas-Widerstandsbewegung lobte die palästinensischen Opfer und versprach, dass das Blut der Märtyrer von Al-Quds und Jenin heute im Morgengrauen den Aufstand unseres Volkes gegen die zionistischen Besatzer weiter anheizen wird. Die Bewegung kritisierte die palästinensische Autonomiebehörde und sagte, ihre Politik der Koordinierung mit Israel, um Widerstandsgruppen im Westjordanland zu bekämpfen, habe zu den Razzien geführt. Die Spannungen in den besetzten Gebieten haben nach der heroischen Flucht von 6 palästinensischen Gefangenen aus dem Hochsicherheitsgefängnis Gilboa Anfang dieses Monats zugenommen. Russland kritisiert USA. Hören Sie auf, anderen Ländern ein Entwicklungsmodell aufzuzwingen. Russland hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, damit aufzuhören, anderen Ländern ihr sogenanntes Entwicklungsmodell aufzuzwingen, und kritisierte Präsident Joe Biden, weil er behauptete, Washington beende den 2 Jahrzehnte dauernden Krieg in Afghanistan, um andere Nationen umzugestalten. Der russische Außenminister Sergei Lavrov machte diese Bemerkungen am Samstag in einer Rede zur 76. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Präsident Biden hat kürzlich das Ende einer Ära großer Militäroperationen zur Neugestaltung anderer Länder angekündigt. Wir erwarten, dass die USA einen weiteren Schritt unternehmen und nicht nur die Anwendung von Gewalt, sondern auch alle anderen Methoden aufgeben, um anderen ihre Entwicklungsmodelle aufzuzwingen, sagte Lavrov. Washington kündigte im April an, die 20-jährige Invasion Afghanistans zu beenden, indem es seine Truppen aus dem vom Krieg zerrütteten Land abzieht. Am 31. August sagte Biden, bei dieser Entscheidung über Afghanistan geht es nicht nur um Afghanistan, es geht darum, eine Ära großer Militäroperationen zu beenden, um andere Länder neu zu gestalten. Lavrov tadelte die Versuche westlicher Demokratien, ihre Version der Ordnung weltweit zu stützen, und warnte davor, dass dies die Blockmentalität wiederbeleben und trennende Grenzen zwischen den Ländern ziehen könnte. Der russische Spitzendiplomat sagte, dass dies nicht bedeutet, dass Regeln im Allgemeinen nicht notwendig sind, sondern nur Regeln, die einseitig von einer kleinen Gruppe von Staaten durchgesetzt werden. Schließlich ist die UN-Charta genau ein Regelwerk, aber diese Regeln werden von allen Ländern der Welt gebilligt. Ebenso sollten alle neuen Regeln für die zwischenstaatliche Kommunikation auf universellen Plattformen vereinbart werden, vor allem bei den Vereinten Nationen, fügte Lavrov hinzu. Abstimmung läuft in einem engen Rennen, während sich Deutschland auf die Post-Merkel-Ära vorbereitet. Millionen Deutsche geben ihre Stimme bei einer unvorhersehbaren Wahl ab, die über eine Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel entscheiden wird, die sich darauf vorbereitet, ihr Amt nach 16 Jahren an der Macht zu verlassen. Die Wahlen wurden am Sonntagmorgen im ganzen Land eröffnet und dauern bis 18 Uhr Ortszeit. Nachwahlbefragungen werden kurz nach Abschluss der Umfragen veröffentlicht. Rund 40% der 60,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland haben sich als unentschlossen bezeichnet. Ebenso viele haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben, darunter auch Merkel. Laut Meinungsumfragen liegt das konservative Bündnis CDU-CSU der langjährigen Kanzlerin mit rund 23% knapp hinter den Mitte-Links-Sozialdemokraten mit 25% der Stimmen. Merkels Wiederwahl war bei früheren Wahlen so gut wie sicher, aber der diesjährige Wahlgang wird sicherlich einige Überraschungen mit sich bringen, sagte Nico Siegel, Chef des Meinungsforschungsinstituts InfraTest DMAP. Obwohl die SPD in den Umfragen vorne liegt, ist ein Sieg der Konservativen nicht auszuschließen, sagte er. Das Rennen um den ersten Platz ist noch offen. Aber da beide Parteien wahrscheinlich weit hinter der für eine alleinige Regierung erforderlichen Mehrheit zurückbleiben, könnte es Wochen oder sogar Monate angespannter Koalitionsverhandlungen geben. Merkels Abschied von der politischen Bühne nach 16 Jahren soll nun das Antlitz der größten Volkswirtschaft Europas und auch der Europäischen Union verändern, so Analysten, die sagen, dass ihre Abwesenheit eine erhebliche Führungslücke auf dem Kontinent hinterlassen wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16, Mashhad 21, Isfahan 20, Shiraz 24 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Meine Damen und Herren, es folgt nun unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Im Moment ist aber bei uns die Bundestagswahl das wichtigste Thema. Das schrieb einer unserer Hörerfreunde in seiner Mail, die heute bei uns auf dem Tisch liegt. Heute ist bei Ihnen, liebe Hörerfreunde in Deutschland, also Wahlsonntag. Ob nun, wenn die Hörerpostsendung läuft, schon Klarheit herrscht über den Wahlausgang? Sicher laufen die Hochrechnungen auf Hochtouren und die Zeit der Ungewissheit, welche der Parteien denn nun die meisten Stimmen bekommen hat und welche Koalitionen wohl möglich sind, ist nun bald vorbei. Für uns die wichtigere Frage ist, ob unsere Hörerfreunde überhaupt an den Weltempfängern oder sonstigen Empfangsgeräten sitzen, um die neueste Hörerpostsendung zu verfolgen, damit sie etwas über die neuesten eingegangenen Zuschriften aus der Hörerschaft erfahren. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht fahren viele Ihrer Freunde ja auch zweigleisig, also mit einem Ohr am Weltempfänger und mit dem anderen Ohr oder vielleicht auch nur mit den Augen am Fernseher. Wir können nur sagen, dass es sich bestimmt lohnt, auch heute wieder bei der Hörerpostsendung dabei zu sein. Also herzlich willkommen. Zu Beginn der eingegangenen Hörerpost wollen wir heute den neuesten Empfangsbericht von Dieter Buchholz erwähnen, über den wir von unserem Kollegen in Berlin erfahren haben. Außer dem Empfangsbericht vom 12. September war noch eine Besonderheit dabei. Lesen wir, was Herr Buchholz geschrieben hat. Bei der Durchsicht meiner Unterlagen habe ich die erste QSL-Karte von Radio IRIB gefunden. Mein erster Empfangsbericht ist vom 5.9.1970, also 51 Jahre alt. Da kann ich ja mit einigen Hobbyfreunden mithalten. Lege Ihnen auch eine Ablichtung davon bei. 73 D. Buchholz. Auf der Kopie der QSL von Radio Iran ist zu lesen, dass die QSL am 24. Oktober 1970 mit der Referenznummer IS/1543 für den 5. September 1970 ausgestellt wurde. Die deutschsprachige Sendung hat Herr Buchholz damals über die 15.084 kHz im 19-Meter-Band gehört. Unterschrieben hat die QSL-Bescheinigung der damalige Generaldirektor von Radio Iran, Egole Sorchi. Das ist ja eine sehr interessante Entdeckung, die Herr Buchholz da gemacht hat. Mal sehen, was unser Stammhörer Volker Wilschrei dazu zu sagen hat. Das genaue Datum seines ersten Empfangsberichts haben wir nicht finden können. Vielleicht hört er ja zu und meldet sich diesbezüglich bei uns. Aber es ist auch in diesem Zeitrahmen. Somit hat Herr Wilschrei jetzt doch noch Konkurrenz bekommen. Erfreulich war für uns auch das Eintreffen einer Mail von Werner Schubert, den wir schon seit einiger Zeit vermisst haben. Zu seinem Empfangsbericht vom 19. September in Oberaudorf mit Simpo 34343 schrieb er: Hallo nach Teheran. Erstmal herzlichen Dank für den Glückwunsch zu meinem Geburtstag. Ich bin in der Redaktion in Teheran also trotz meiner reduzierten Hobbyaktivität noch nicht vergessen. Hat mich gefreut. Das Sommerhalbjahr ist nicht so meine Radiozeit, da ich dann neben der Arbeit auch viel in meinem Ehrenamt als Seniorenhelfer zu tun habe. Meistens ist Fensterputzen meine Aufgabe. Da reicht manchmal der Samstag schon nicht und ich muss am Sonntag auch noch etwas tun und im Urlaub sowieso. Aber da ich Reisen hasse, ist das nicht so schlimm. Und natürlich bin ich weiterhin im Familien- und Bürgerzentrum als Mädchen für alles im Einsatz und meine Wohnung macht auch Arbeit. Im Herbst und Winter habe ich wieder etwas mehr Zeit, auch für Besuche in Oberraudorf, wo ich dann ja meine Kurzwellengerätschaften aktiviere. Immerhin war ich letzten Sonntag auch mal wieder dort und habe auch Pass Today bzw. IRIB gehört. Dabei habe ich bemerkt, dass die Sendung erst um 17.30 Uhr UTC angefangen hat, also direkt mit den Nachrichten. In der Welt hat sich ja auch einiges getan in der letzten Zeit. Die neue Staatsführung in Afghanistan dürfte wohl einigen auch im Iran nicht so recht geheuer sein. Der Rest der Welt überlegt sich auch noch, ob man diese Leute als legitime Regierung anerkennen soll. Im Moment ist aber bei uns die Bundestagswahl das wichtigste Thema. So, das mal kurz für heute. Ich melde mich sicher demnächst mal wieder. Liebe Grüße aus dem gerade noch sommerlichen Grafing. Werner Schubert. Sie haben uns eine Freude gemacht, lieber Herr Schubert. Besten Dank für den Empfangsbericht und Ihr soziales Engagement. Etwas, was nicht für alle normal ist. Sicher wissen es die Menschen, denen Sie hilfreich zur Seite stehen, auch zu schätzen. Gott vergelte es Ihnen. Wir freuen uns schon jetzt über eine neue Post aus Oberraudorf oder Grafing. Über die neue Regierung in Kabul freuen wir uns hier in Teheran auch nicht und hoffen, dass die Taliban, wie zunächst versprochen, doch noch eine inklusive Regierung bilden werden, in der auch noch andere Vertreter afghanischer Gruppen und Ethnien vertreten sind. Leider gibt es andererseits nur wenige Hoffnungen in dieser Richtung. Es sind wirklich sehr schwierige Zustände und es herrscht noch viel Ungewissheit in Afghanistan. Deshalb gehen wir lieber zur erfreulichen Post über. Ein Garant dafür ist immer unser lieber Reise-Michael aus Gera, der sich schon aktiv an den letzten Hörerpostsendungen beteiligt hat. Hier eine weitere Mail von ihm. Meine lieben Freunde in Teheran, vielen Dank für die wunderschöne Hörerpostsendung vom 19.09.2021, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mit meinen kleinen Beiträgen an der Gestaltung der IRIB-Programme teilnehmen darf. Im Anhang heute meine neueste Reaktion auf Ihre letzte Hörerpostsendung. Dann wünsche ich viel Spaß mit meinem Beitrag und hoffe, dass ich euch erneut in das abwechslungsreiche Thüringen entführen kann. Alles Gute, euer Michael. Schönen Dank, Herr Lindner. Wir schauen mal, ob Ihr Bericht heute noch in die Sendung passt. Wir wünschen Ihnen alles Gute, damit Sie noch viele Reisen und Unternehmungen machen können, von denen wir und unsere Hörer auf jeden Fall profitieren. Unsere Hörerfreundin Martina Pohl sitzt auch nicht still zu Hause und hat sich mit ihrem Ehemann derzeit aufs Wandern verlegt. Das geht aus ihrer letzten Mail hervor, in der sie auch Michael Lindner erwähnt. Liebe Redaktion von IRIB, heute möchte ich euch wieder zwei Empfangsberichte zusenden. Je nach Wetterlage sind wir seit letzter Woche auf Wandertouren im Schwarzwald unterwegs. Ein paar Tage in Oberbayern sind auch noch geplant, was aber noch nicht ganz sicher ist. Gefallen hat mir auch Herrn Lindners Bericht zur Zugspitze. Man sollte diese Fahrt unbedingt einmal in seinem Leben getan haben. Es ist schon ein Highlight. Mein Mann Bernd und ich haben bereits 2015 den höchsten Berg Deutschlands besucht. Viele herzliche Grüße, Martina. Wir danken für Ihre Empfangsberichte vom 31. August und 6. September. Bei den Simpo-Werten dominiert leider die 3. Wir wünschen Ihnen noch recht gutes Herbstwetter für weitere Wandertouren. Wandern ist die umweltfreundlichste Methode, die Natur kennenzulernen und sich an ihr zu erfreuen. Bei uns und in unserer Region, das heißt insbesondere auch in unserem Nachbarland Irak, ist gerade die Zeit, um den großen Trauertag Arba'in, dem 40. Todestag des Fürsten aller Märtyrer Imam Hussein alaihi salam, der in diesem Jahr auf den morgigen 27. September fällt. Zu diesem Tag pilgern Millionen Muslime, vorrangig schiitische Muslime, aber nicht nur Muslime, aus dem Irak, aus Iran und aus vielen Ländern der Welt zum Mausoleum von Imam Hussein in Karbala. Der eigentliche Fußmarsch geht von der heiligen Stadt Najaf aus, in der sich das Mausoleum von Imam Ali, Friede sei mit ihm, befindet, und führt über 80 Kilometer hinweg nach Karbala. An dieser Wegstrecke werden die Pilger kostenlos von anderen Muslimen mit Speisen und Getränken und Übernachtungsplätzen versorgt. Dieses Ereignis ist einzigartig in der Welt. Über die Strecke des Fußmarsches singt nun Amin Ejlalpur das Lied Jadde Asheri, zu Deutsch In etwa Straße der Liebe. Vom Wandern und den Fußmärschen auf der Straße der Liebe kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Betätigung, nämlich dem Fußballspielen. Da hatte unser Iran-Monitor in Wien etwas, hoffentlich auch für Sie, liebe Hörerfreunde, Interessantes zu berichten. Zuvor hatte sich Herr Gaga noch mit seinen Empfangsberichten vom 14. bis 19. September mit Vorfreude auf die beginnende, etwas kühlere Herbstsaison und damit auch besserem analogen Kurzwellenempfang verabschiedet, um am nächsten Tag eine Mail dieses Inhalts an uns zu schicken. Werte Redaktion, vielleicht von Interesse? Die Kronenzeitung Wien schreibt: Eine große Umstellung. Fußball-Goalie Christopher Knett wechselte als erster Österreicher in Irans erste Liga. Der nun als erster Österreicher für Sepahan in Irans erste Liga Spielende sagt unter anderem erstaunt: In Isfahan geht es total friedlich zu, da haben viele ein falsches Bild davon. Unser Hörerfreund Paul Gaga merkte diesbezüglich an: Ja, Radio IRIB hören würde helfen, womit wir ihm recht geben. Die Kronenzeitung zitiert nun den österreichischen Torhüter weiter. Die Aufgabe war für mich sportlich reizvoll. Ich bin mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. Weiter heißt es in dem Artikel: Der Wiener lebt zurzeit noch im Hotel in Isfahan, knapp 2 Millionen Einwohner, und bekam für seine Anfänge vom Club einen eigenen Fahrer zugeteilt. Ich werde zum Training und Einkaufen gebracht. Der Straßenverkehr ist hier wirklich nichts für schwache Nerven, sagt der 31-Jährige. Am 19. Oktober startet die Liga. Der Blondschopf wurde von den Fans nach der Vertragsunterzeichnung bis Sommer 2022 in den sozialen Medien mächtig abgefeiert. Zu jedem Heimspiel des Vizemeisters, der in der asiatischen Champions League vertreten ist, kommen 75.000 Zuschauer. Das war auch ein wichtiger Wechselgrund. So eine begeisternde Zuschauermenge wollte ich einmal erleben. Seine Frau Sonja mit den beiden Söhnen Louis 7 und Leon wird im Oktober ein Jahr, wird bald zu ihm ziehen. Meine Familie nehme ich überall hin mit, meinte der Rechtsfuß. Einen sonnigen Herbstbeginn und Fußballspieler Knett und seinem Team eine erfolgreiche Zeit wünschend, verabschiedete sich Paul Gaga in seiner Mail. Das war eine erfreuliche Information, lieber Herr Gaga, für die wir vielmals danken. Sicher kann dieser Fußballspieler ein guter Sport- und Kulturbotschafter seines Landes für Iran sein, indem er noch mehr Berichte aus eigener Erfahrung an seine Landsleute in der Heimat weitergibt. Auslandserfahrung hat dieser Christopher Knett schon, denn er hat in den beiden letzten Spielsaisons bei einem griechischen Club gespielt. Wie es dazu kam, dass er jetzt im Iran im Topclub Sepahan spielt, wissen wir nicht. Nur, dass er als Ersatz für Paionios Mankam, der im Juli zum portugiesischen Fußballclub Portimonese gewechselt ist. Wir dürfen gespannt sein, was wir im nächsten Jahr noch so über diesen österreichischen Fußballspieler erfahren werden. Wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück und beste Erfahrungen in unserem Land. Nun klappt es doch noch mit dem weiteren bahnbrechenden Bericht von Michael Lindner. Wir danken ihm herzlich dafür. Meine lieben Freunde im fernen Teheran, wie ich im letzten Hörerbriefkasten hören konnte, animierten Sie die Hörerfreunde dazu, über andere spezielle Bahnen zu berichten. Da ich befürchtete, dass sich zu diesem Thema kaum jemand melden wird, möchte ich noch einmal die Initiative ergreifen, Ihnen und den Hörerfreundinnen eine hochinteressante Bahn vorzustellen. Es handelt sich um die Oberweißbacher Bergbahn, die auch in die Liste der rekordverdächtigen Bahnen in Deutschland einen oberen Platz belegt. Diese Bergbahn habe ich schon etliche Male besucht, nicht nur um die nostalgische Fahrt zu genießen, sondern auch die traumhafte Landschaft. Von Gera aus ist die Bahn mit dem Auto in 1,5 Stunden zu erreichen. Viel bequemer und natürlich umweltbewusster ist es, die Reise mit der Bahn zu unternehmen. Von Gera aus geht es in die Feengrottenstadt Saalfeld, die man nach einer guten Stunde Fahrzeit erreicht. Hier steigt man um in die moderne Schwarzer Talbahn und fährt bis zur Station Obstfelder Schmiede. Genau am Haltepunkt der Strecke befindet sich auch die Talstation der Bergbahn, die als Standseilbahn ausgelegt ist. Bereits 1922 wurde die Bahn eingeweiht und fährt seitdem mit Originalwagen, die allerdings inzwischen restauriert wurden, zur Bergstation Lichtenhain. Dabei überwindet sie bemerkenswerte 323 Höhenmeter auf 1,4 Kilometer Länge. In Lichtenhain angekommen ist die Fahrt aber noch nicht zu Ende. Nur wenige Schritte und man kann in einen der zwei historischen elektrischen Triebwagen einsteigen, weltweite einmalige Unikate aus den 1970er Jahren. Diese Bahn führte auf einer Hochebene auf einer 2,6 Kilometer langen Strecke von Lichtenhain über Oberweißbach nach Kursdorf. Von allen genannten Stationen auf der Hochebene sind erlebnisreiche Wanderungen in das Thüringer Schiefergebirge möglich, so zum Beispiel zum bekannten Fröbelturm mit Ausflugsgaststätte. Friedrich Fröbel ist ja bekannt als Begründer der Kindergärten. Ihm zu Ehren wurde dieser Turm 1888 errichtet. Natürlich ist auch sein Geburtshaus zu besichtigen. Ein sehr gut ausgebautes Wandernetz lädt zu großen oder kleinen Wanderungen ein. Hier kann man Natur pur genießen, sich an tollen Fernblicken satt sehen und Energie für den Alltag speichern. Unglaublich, aber sofort spürt man hier totales Urlaubsfeeling, auch wenn man das alles nur als Tagesausflug erlebt. Die Bergbahn fährt täglich 365 Tage im Jahr. Etwa 30 Fahrten täglich absolviert die Bahn im Halbstundentakt. Betrieben wird sie von der Deutschen Bahn AG, allerdings nicht zu den üblichen Fahrpreisen. Hier gelten Sondertarife, die aber angemessen sind. Übrigens ist diese Standseilbahn die einzige breitspurige ihrer Art in ganz Deutschland. Interessant auch die Drehscheibe der elektrischen Bahn auf der Hochebene im Bahnhof Lichtenhain. Hier kommen Eisenbahnfreunde voll auf ihre Kosten. Ja, ein wundervoller und erlebnisreicher Tag mit nostalgischen Gefühlen ist also garantiert. Mit der Schwarzer Talbahn geht es nun zurück nach Saalfeld. Ist es noch nicht spät, so kann man sich noch in die Welt der Feen versetzen lassen. Das Schaubergwerk in Saalfeld wurde 1914 eröffnet und ist für seine faszinierenden farbigen Tropfsteine weltbekannt. Spätestens im Märchendom spürt man eine andere Welt, geheimnisvoll, majestätisch. Es ist der bekannteste, älteste und schönste Hohlraum der Feengrotten. Spektakulär die Gralsburg im Hintergrund, eine Ansammlung von verwachsenen Tropfsteinen. Einen eindrucksvolleren Wandertag kann man kaum unternehmen. Wieder einmal wird man zu der Erkenntnis kommen, dass es sich immer lohnt, die nahegelegene Heimat zu erkunden. Auch wenn mein Bundesland Thüringen aus touristischer Sicht nicht zu Deutschlands Favoriten zählt, so ist es doch ein lobenswertes Ziel für Insider, die sich eines sanften Tourismus erfreuen wollen. Herzlich willkommen, Thüringen wird Sie überraschen. Wir empfehlen Herrn Lindners Tipp auf jeden Fall weiter. Er spricht ja aus eigener Erfahrung heraus. Ansonsten verabschieden wir uns, wie immer, mit einem herzlichen Chodorafes. Gott schütze Sie. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es folgt ein Sonderbeitrag unter dem Titel Arba'in vollendet Ashura.
Tage sind seit dem Ashura-Tag vergangen. Wir gedenken einer Bewegung, die heute noch die Geschichte beeinflusst. Damals, 40 Tage nach dem Märtyrertod von Imam Hussein und seiner treuen Mitkämpfer in Kerbala, kam Jaber ibn Abdullah Ansari, ein alter Gefährte des Propheten Muhammad Salawatullah alai, zu diesem Ort am Euphrat. Er war der Erste, der zur Grabstelle Imam Husseins pilgerte, und es heißt, dass auch die Familienangehörigen Imam Husseins, die das Kerbala-Geschehen überstanden hatten, an jenem Tag aus ihrer Gefangenschaft zurückkehrten und am Grab Imam Husseins trauerten. Wir denken am Arba'in-Tag, dem 40. Trauertag, an die Opfertat Imam Husseins und seiner Gefährten zurück und kondolieren allen Freunden der Prophetenfamilie. Gegrüßt sei Hussein und gegrüßt seien alle, die auf seinem Weg ihr Leben einsetzten. Der Aufstand Imam Husseins bleibt unvergesslich. Am 10. Muharram des Jahres 61 nach der Hijra, Ende des 7. Jahrhunderts nach Christus, traten in Kerbala, Irak, die Verfechter des Rechtes den Verfechtern des Unrechtes gegenüber. Das schwer bewaffnete Heer des Yazid kreiste Imam Hussein und seine 72 Kämpfer ein und tötete sie alle. Die Feinde ließen die enthaupteten Leichen in der heißen Wüste von Kerbala liegen. Sie nahmen Zeynab, die Schwester Imam Husseins, und Imam Sajjad, seinen Sohn, und die hinterbliebenen Frauen und Kinder gefangen und brachten sie an den Hof des Umayyiden-Herrschers. Scheinbar hatte der Feind den Sieg davon getragen, aber die Geschichte bezeugt das Gegenteil. Der Feind verlor. Zeynab, die Schwester Imam Husseins, und sein Sohn Imam Sajjad, gegrüßt seien sie, brachten die Wahrheit über Kerbala an den Tag. Sie berichteten darüber, dass Imam Hussein gekämpft hatte, um die Religion wiederzubeleben, die Gesellschaft zu heilen und die Gläubigen aus der Hand über üblen Herrscher zu befreien. Imam Hussein wollte die Pflicht erfüllen, die er gegenüber der Lehre des Propheten Muhammad Salawatullah alai verspürte. Am Hof des Yazid sagte Zeynab alayhi salam kühn: Yazid, Tränen fließen aus den Augen und in den Herzen brennt Trauer. Bei Gott, du kannst unseren Namen nicht auslöschen und unsere Offenbarung zum Schweigen bringen. Yazid, deine Macht wird vernichtet werden. Du wirst nicht mehr lange leben. Hazrat Zeynab versuchte, dem Volk die Augen zu öffnen. Daher verspürte der mächtige Yazid Gefahr für seinen Herrschaftssitz. Er ordnete an, dass die Gefangenen wieder nach Medina zurückgeschickt werden. Hazrat Zainab Salamullah Aleyha und Imam Sajjad Aleyha Salam aber machten überall die Bevölkerung mit der Botschaft der Aufstands Imam Hussein vertraut. Auf diese Weise bereiteten sie den Boden für die Bewegung, die sich nach Karbala ereignete und schließlich zur Entmachtung der Umayyiden führte. Die unsterbliche Wirkung der Bewegung von Karbala geht darauf zurück, dass sie sich auf Gott gestützt hat. Imam Hussein ist davon überzeugt, dass das Leben nur einen Sinn gibt, wenn Gott als Herr und Führer betrachtet wird und die Rechtschaffenen herrschen. Ein Mensch oder eine Gesellschaft, die sich einer anderen Herrschaft unterwirft als der göttlichen, bewegt sich auf die Vernichtung zu. Zur Zeit der Umayyiden-Herrscher stellten diese der Bevölkerung einen erstellten Imam vor, der ihrem Geschmack entsprach. Wie hätte Imam Hussein dies schweigend mit ansehen können? Er begann seine große Bewegung, um die Gesellschaft wieder in das richtige Gleis zu bringen. Hätte Imam Hussein mit seinem Aufstand nach Macht gestrebt, wäre seine Bewegung in der Geschichte untergegangen. Sie hätte nicht durch die Jahrhunderte hindurch dynamisch weiterwirken können. Wegen ihrer gerechten Ziele und Botschaften pflanzte sie sich fort. Diese Botschaften sind für jeden freiheits- und wahrheitsliebenden Menschen lehrreich und inspirieren ihn. Imam Hussein alaihi salam war immer um die Wegführung der Menschen bemüht, auch noch als die angetreten waren, um ihn zu vernichten. Diese und andere Besonderheiten seiner Bewegung machen sie unsterblich.
Die Bewegung Imam Husseins war mit hohen Werten verflochten. Imam Hussein machte eine wichtige Wahrheit spürbar, nämlich die Wahrheit, dass sich der Mensch zum Kampf erheben muss, wenn Unterdrückung, Verbrechen und Verderb die menschliche Gesellschaft beherrschen und das Gute zugrunde zu gehen droht. Dann muss der Gesellschaft neues Leben eingehaucht werden und dann muss der Mensch wegen dem Wohl der Allgemeinheit und der Wiederbelebung der geistig-spirituellen Werte auf eigene Interessen verzichten, selbst wenn auf diesem Weg sein Hab und Gut und sein Leben in Gefahr geraten. Imam Hussein war darum bemüht, das Gewissen der Menschen, welche aus Angst und Unwissenheit oberflächlich geworden waren, wachzurütteln. Deshalb sehen wir, dass viele, die Imam Hussein in Karbala nicht unterstützten, nach der Zerschlagung dieser Erhebung zu sich kamen. Einige von ihnen erhoben sich sogar selber zum Aufstand gegen die Unterdrücker. Die Erhebung Imam Husseins zu Karbala hat viele freiliebende Menschen auf der Welt auf sich aufmerksam gemacht. Seine Bewegung ist eine verewigte Bewegung. Sie kann Einfluss auf alle menschlichen Gemeinschaften und Denkschulen nehmen. Der Kampf Imam Husseins in Karbala schuf beeindruckende Bilder von der Minderheit von opferbereiten gläubigen Menschen gegenüber einer erbarmungslosen Mehrheit von Weltliebenden. Er ruft heute noch die Szenen des tapferen Kampfes gegenüber dieser Mehrheit in Erinnerung und lässt Mut und Tapferkeit in den Menschen erwachen. Der Weg, den Imam Hussein wählte, kann als Fortsetzung der heilbringenden Tätigkeiten aller Propheten und göttlichen Gesandten betrachtet werden. Diese sind im Laufe der Geschichte, immer wenn sich große Missstände und Abweichungen unter den Menschen zeigte, mutig unter sie getreten und haben begonnen, die Gesellschaft wieder in gesunde Bahnen zurückzulenken. Imam Hussein hatte eine Botschaft für unsere heutigen Generationen, und zwar: Wenn ihr gegenüber den Problemen in der islamischen Welt schweigt, werden die befehlshaberischen Mächte über euch herrschen. Auch in unserer heutigen Welt wird das Recht vom Unrecht bekämpft. Immer wenn Hegemoniemächte die Grenzen, Kultur und Religion anderer Völker angreifen, wenn sie einschüchtern, drohen und besetzen, sollten wir den Weg Imam Husseins wählen. Sollten tapfer Widerstand leisten und den Völkern Wachsamkeit und Widerstand vorleben. Auch wenn die Wahrheit vorerst verdeckt bleibt, auch wenn die Rechtssuchenden unterdrückt werden. Gott hat im Voraus bestimmt, dass das Recht siegen wird. Sind wir nicht heute nach vielen Jahrhunderten Zeuge, dass Imam Hussein immer noch Lehrer für Menschlichkeit und Vorbild für gerechtigkeitssuchende Bewegungen ist und sein Name und seine Erinnerung Mut und Ansporn geben?
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.